Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Podcast Ehrlich gesagt von Echte Mamas. Hier nehme ich euch mit in ehrliche, lustige und tiefe Gespräche mit tollen Gästen. Es geht um ernste, spannende und bewegende Themen, also um alles, was uns als Mamas, Frauen, Eltern oder einfach als Menschen beschäftigt, die Familie und das Leben lieben. Heute zu Gast ist Natascha Wegelin. Sie ist Unternehmerin, Finanzexpertin, Gründerin von, und das kennt ihr bestimmt, Madame Moneypenny, und vor allem eine Frau, die Klartext spricht. Ich liebe es, wenn es um Geld, Selbstwert und die Realität von Müttern geht. Gemeinsam sprechen wir darüber, warum Mutterschaft in Deutschland oft ein finanzielles Risiko ist, weshalb so viele Frauen ihre Finanzen immer noch aus der Hand geben und warum finanzielle Bildung viel mehr mit Selbstermächtigung zu tun hat als mit Zahlen und Tabellen. Es geht um alte Glaubenssätze, um Scham, um Angst davor, Fehler zu machen, aber halt auch darum, warum wir Frauen anfangen dürfen und müssen, uns selbst wichtiger zu nehmen. Ein ehrliches Gespräch über Geld, Beziehungen, Care-Arbeit und Altersvorsorge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Natascha, also, ich habe festgestellt, wir haben ein paar Gemeinsamkeiten. Drei Stück erstmal, zunächst, bis jetzt. Erstens, wir sind beide Mama, right?
Ja.
Ja? Das gibt uns die Erlaubnis, hier zu sein. Du hast ein Kind, zwei Kind?
Eins.
Ein Kind, einen Sohn hast du, ne?
Sag ich nicht.
Ach so, oder eine Tochter, ein
oder
something. Okay, aber wie alt ist dein Kind oder sagst du das auch nicht?
Wird vier im Sommer.
Ah, oh, ist ja noch ganz klein. Ja, genau. Sweet, okay, du bist Fan von Shirin David?
Oh, da hat auch jemand tief gegraben.
Geil, nee, ey, das habe ich irgendwie auf deinem Instagram irgendwo gesehen. Ich kenne gar nicht so viele Lieder von der, aber ich habe diese Doku gesehen.
Ja, die habe ich natürlich auch gesehen, die Doku.
Ja, und die fand ich mega.
Ja, finde ich auch gut. Ja.
Fand ich richtig gut, obwohl die auch echt gut abgehatet wurde, habe ich gehört, weil die angeblich so Controlletti ist, wo ich mir so denke, ja, aber die hat ein Riesenunternehmen, die muss ja auch einfach da aufpassen.
Musst du halt irgendwie auch sein, ja?
Klar. Ja, eben. Ja. Genau, das muss schon ein bisschen in dir drinstecken. Und du kommst aus dem Ruhrgebiet. Ich komme zwar nicht direkt aus dem Ruhrgebiet, aber fast.
Fast. Was heißt denn fast Ruhrgebiet?
Kennst du Borken?
Mhm. Ja, Borken kenne ich. Ja. Da war ich sogar schon mal.
Siehst du?
Ja. Da, ich habe ja schon genau. Cornern. Ich habe ja lange Zeit Fußball gespielt, auch in Dortmund. Ich komme aus Dortmund. Und da sind wir bis auch nach Borken unter anderem gereist. Immer schön am Wochenende, um da zu zocken, um uns eine Klatsche abzuholen und 6-0 wieder zurückzufahren.
Ja, die Borkner sind bekannt für ihren unfassbar Fußball.
Die Borknerinnen.
Ja, geil, genau. Siehst du? Und dann haben wir aber eine Dinge, die gar nicht gemeinsam, und zwar
Geld.
Finanzinteresse. Ja, genau. Nee, ich bin ganz ehrlich, ich habe dir das ja, du hast ja im Vorhinein, ich habe dir auch meine Fragen schon so ein bisschen rübergeschickt und so. Ich habe tatsächlich wirklich gar keine Ahnung. Ich bin auch, das fand ich ganz witzig, ich habe nämlich von dir irgendwo gehört oder gelesen, dass, deswegen frage ich wegen Ruhrgebiet, das ist ja eher so ein Malochertum. Also du musst malochen und dann kriegst du Geld. Das heißt, du lässt nicht das Geld für dich arbeiten, sondern du arbeitest
musst
und dann
hart
kriegst
dafür
du
arbeiten vor allem.
Und hart.
Je härter, desto besser. Je härter, desto besser.
Das ist
Kohle,
so ein
heißt ja auch Kohle, ne?
Das
Geld ist ja auch Kohle.
Ja, genau.
Die
so
muss ich abbauen, die Kohle.
Ich muss sie erst verdienen und dann muss ich sie auch ganz schnell wieder raushauen.
Genau, und dann muss ich sie noch verheizen, dass es schön warm ist.
Ja, genau. Deswegen meine Frage erstmal, wie kommst du denn, hattest du ein weibliches Vorbild oder so? Oder irgendwie finanziell, wie bist du darauf gekommen, dich so damit zu beschäftigen? Why?
Why? Gute Frage. Nee, ich hatte jetzt nicht so ein richtiges Vorbild. Also im Nachhinein ist mir klar geworden, dass meine Oma sehr, sehr feministisch war. Aber das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig klar. Meine Oma hat sich scheiden lassen von meinem Opa, von meinem gewalttätigen Opa. Und da reden wir hier von den, weiß ich nicht, Anfang 1980er Jahre oder so, wo man das, also das hat man ja sowieso nicht gemacht in der Generation und da schon mal gar nicht. Und ja, das habe ich erst später erfahren oder so, auch so connecting the dots, dass ich dachte, okay, ja, das war irgendwie schon eine krasse Feministin, so, das ist ein riesengroßer Schritt gewesen und natürlich hat da Geld und Finanzen auch eine Rolle gespielt, also sie hat dann, um sich diese Trennung auch überhaupt leisten zu können, muss man ja auch sagen, denn die hat vorher kaum gearbeitet, hat sich um die drei Kinder gekümmert und so, wie es da so üblich war, hat sie dann im Blumenladen gejobbt, hat sich Geld von meinem Papa auch geliehen, um dann sozusagen da auch eine räumliche Trennung vollzuziehen. ziehen zu können und hat sich dann zum ersten Mal ihre eigenen Möbel gekauft und hat auch eine Scheidungsanwältin und so. Und das war schon krass. Echt, das ist jetzt alles so, naja, worüber reden wir? Ja. Aber vor 50 Jahren und für eine Frau, ich sag's mal, ohne Ausbildung, ohne alles, ne, war das natürlich ein riesen Schritt. Es ist jetzt nicht so, dass ich von ihr, ich sag's mal, investieren gelernt habe. Das habe ich auch nicht von meinen Eltern mitbekommen, das habe ich mir dann selber draufgeladen. Aber irgendwie scheint es trotzdem so ja in den Genen so zu sein, so dieses sich freistrampeln und
ich lasse mir nichts gefallen, so ungefähr. Naja, genau. Wobei gewalttätiger Mann ist natürlich nicht mit nichts gefallen, aber ich passe auf mich auf.
Genau, ja. Und schon irgendwie gefallen im Sinne von, also bei meinen anderen Großeltern auf der anderen Seite war das auch der Fall. Da hat sich meine Oma aber nicht getrennt. So, ne? Und wir wissen auch heute, ist es also auch häusliche Gewalt und finanzielle Gewalt gehen sehr, sehr Hand in Hand. Ne? Also was meint mit finanzieller Gewalt? Sowas wie eine finanzielle Unterdrückung oder es werden Ausgaben verheimlicht oder Einnahmen verheimlicht oder Briefe geöffnet oder auch so ganz subtil, so, na, du brauchst dich darum nicht kümmern. Ich kümmere mich um das Geld für uns beide. So,
oh,
das ist schon
eine
Art Machtmissbrauch.
Ja,
genau.
Ja, das stimmt.
Und es ist schon so Manipulation und es zählt schon auch zu finanzieller Gewalt, ne? Oder dieses, ach, du brauchst doch kein eigenes Konto. Ach komm, ich mach das mit den Aktien. Ach komm, ich, ne? Und dafür habe ich zu viele Frauen meins in dem Programm, die genau aus dem Grund da auch landen, weil sie sagten, ja, das er hat sich immer schön gekümmert, um seine Sachen hat er sich ganz wunderbar gekümmert, um seine Affäre auch, so. Ja. Und dann sitzt er am Ende da und teilweise dann ohne alles, ne? Also ohne Cash, irgendwas, weil das gemeinsame Konto ist dann halt leergeräumt und klar, dann kannst du natürlich 2 Jahre klagen, irgendwie das Geld zurückzubekommen, aber kannst dann trotzdem jetzt gerade in dem Moment nicht deine Miete bezahlen. So. Und das sind schon jetzt natürlich extreme Fälle, aber gar nicht so wenige, die es davon gibt. Genau, von daher nochmal zurück zur Frage, woher kommt es bei mir? Ich glaube einfach, ich bin Steinbock. Ich habe diesen Ehrgeiz. Also anders herleiten kann ich es mir jetzt auch nicht. Mein Urgroßopa hatte eine Schlosserei, glaube ich, oder so. Da ist so ein bisschen vielleicht das unternehmerische Gen. Aber es ist jetzt nichts so Offensichtliches, wo man sagen würde, hey, habe ich in die Wiege gelegt bekommen. Das nicht, nein.
Okay, aber es gab so eine Initialzündung, ne? Du hattest ja irgendwann mal jemanden dich anvertraut mit deinem Geld.
Ja,
Das kann uns eine Lehre sein, würde ich mal sagen. Erzähl mal, da hast du irgendwie Geld verloren?
Ja, also Geld verloren im Sinne von, ich habe einfach sehr, sehr viele Gebühren bezahlt. Ich habe, ich habe mich damals selbstständig gemacht mit dem Unternehmen vor Madame Moneypenny. So das erste Mal selbstständig und dann kann man sich ja freiwillig gesetzlich in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen, wenn man denn möchte. Habe ich gesagt, dass ich das nicht machen möchte. Und dann war der zweite Gedanke aber, Rente wäre schon irgendwie cool. Also woher kommt sie denn dann, wenn nicht von der gesetzlichen?
Ja, kenne ich die Frage.
Genau. Und dann war sozusagen die naheliegende Antwort, okay, dann gehe ich mal zu einer Beraterin. Die wurde mir empfohlen von einer Freundin und natürlich alles ganz toll und kostenlos und pipapo. Dann bin ich da hingegangen, hatte auch von nichts, also wirklich von gar nichts eine Ahnung. Mein Papa hat irgendwie meine Sachen gemacht und Bausparvertrag.
Der Bausparvertrag kenne ich auch
immer
noch.
Aber der ist ein guter, Ach,
geil, den hast du echt immer noch.
Der läuft. Ja. Und dann hat diese Dame mir da diverse Dinge verkauft, war dann auch recht leichtes Opfer, von nichts eine Ahnung, keine Fragen gestellt, weil ich wusste gar nicht, welche Fragen ich hätte stellen sollen. Und dann hat die mir verkauft eine private Rentenversicherung und die hat dann, da habe ich dann, ich glaube, so 3 Jahre eingezahlt, wusste aber nicht so richtig was und wofür und so. Und nach 3 Jahren habe ich dann mal die Kostenstruktur angefordert von dem Versicherer direkt. Und da stand dann was von 18.000 Euro an Gebühren dran. Und dann dachte ich so,
Alter,
so viel habe ich ja noch gar nicht da eingezahlt.
Krass.
Komisch. Eigentlich dachte ich, ich baue ihr Vermögen auf und nicht, dass ich es vernichte. Ja, und das sind halt so immer die Fälle, ne? Man hört
ja, aber
das
da hat
so
man auch Schiss vor. Also weißt du, wenn man keine Ahnung hat, das ist genau das, was mich zum Beispiel auch hemmt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich habe eine Lebensversicherung noch von, da war ich auch 18, das war diese typische, es war eine ganze Berufsunfähigkeitsversicherung verbunden mit einer Lebensversicherung oder irgendwie sowas. Bei jemandem.
Schönes Kombiprodukt. Richtig
genau,
schön.
Genau, schönes Kombiprodukt. So, da zahle ich seitdem. Ich bin jetzt auch 40, ne? Wir haben ja auch gleich gemeinsam Baujahr 85. Und so schön sagt. Und da zahle ich fleißig drauf ein. Ansonsten habe ich irgendwie noch nichts, aber ich habe eigentlich auch gar keine Ahnung. Also kriegst du so einen Zettel und denkst du, sieht eigentlich ganz gut aus. Aber wenn man es nicht versteht, verstehst du es halt nicht und du kannst einfach auch sauschnell übers Ohr gehauen werden, ne?
Ja, total. Und das ist ja das, warum ich ja dann, das war ja dann auch meine Initialzündung, warum ich mal da Moneypenny gegründet oder warum ich mich erstmal selber, ich wollte mich ja selber erstmal finanzkompetent hinbekommen. Ja. Dass ich gesagt habe, warte mal, das kann jetzt irgendwie gar nicht sein. Ich habe ja 3 Jahre eingezahlt und weiß, hab von nichts Ahnung. Das waren 300 Euro im Monat immerhin bei mir damals mit einem sehr spärlichen Gründergehalt. Das war viel. Das war auch von meinem monatlichen Einkommen, das ist ein riesengroßer Batzen.
Ja.
Genau, und dann dachte ich auch so, das kann ja irgendwie nicht sein. Und dieses Produkt, was ich da hatte, das war auch also eine private Rentenversicherung in Kombination, also immer wo in Kombination draufsteht, ist schon mal schlecht, mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, klar, man hat keine Ahnung und man versteht das System ja auch nicht. Ne? Also diese Menschen, die nennen sich Berater, eigentlich sind es keine Berater, sondern eigentlich sind es halt Makler und die verdienen halt Geld daran, dir etwas zu verkaufen. Wie ein Autoverkäufer, der verdient auch nur Geld, wenn er dir ein Auto verkauft.
Ja, ja, klar.
So.
Aber wie
erkenne
ich das?
Teurere, naja,
also gibt es eine Bezeichnung, wo ich sagen kann, da kann ich vertrauen oder ist es, weil die heißen ja alle Berater?
Ja, also wem man vertrauen kann, sind Honorarberater. Honorarberatungen, das ist wie, ich gehe mit meinem Auto, bringe mein Auto in die Werkstatt und er sagt, mach mir Kostenvoranschlag und sagt, jo, kostet 500 Euro, dann sage ich, alles klar, bitteschön, schreib mir danach eine Rechnung. Dann weiß ich, was sind die Kosten, was zahle ich dahin. Und der hat jetzt kein großes Interesse, mir noch irgendwas weiteres zu verkaufen oder so. Während diese, alle anderen, die arbeiten provisionsbasiert und je mehr die dir verkaufen und je risikoreicher und je länger du dabei bleibst und so und dann nochmal ein bisschen mehr und nochmal ein bisschen mehr, desto mehr Geld machen die einfach und die verdienen richtig, richtig gutes Geld, ja. Und wenn du da nicht jemanden vor dir sitzen hast, der total ethisch und moralisch, da sitzen halt Leute und denken sich, wenn ich da oben jetzt noch einen Riester verkaufe, dann sind das 20.000 Euro in meine Tasche versus ich sage lieber, dass sie den eigentlich nicht braucht. Ne? Also das ist
das ist so moral entfremdet alles, ey.
Ja, also es gibt natürlich auch gute Leute unter denen, also es gibt auch Provisionsberater, die einen vernünftigen Job auch machen, ne? Weil man, also man muss natürlich schon sagen, einen Berater, dem 1,5 auf den Tisch zu legen, kann jetzt auch nicht jeder mal so aus dem Stand, ne? Aber es muss natürlich transparent sein. Und also ich glaube, wenn die mir gesagt hätte, hey, in den nächsten 3 Jahren kostet dich das 18.000 Euro, hätte ich, glaube ich, nochmal eine Frage gestellt.
Ja, ja. Klar.
Ja, also von daher, aber da bin ich ja auch so dahin gekommen zu sagen, ey, auch selber machen. Ne? Also ja, eine Rentenversicherung ist schon eine gute Idee, sollten wir auch alle haben, eine private, dann aber ein vernünftiges Produkt von einer Honorarberatung. Aber damit werden wir halt auch nicht reich. Ne? Das wird nie, keine Versicherung der Welt wird komplett unsere Kosten decken, die wir im Alter haben. Ne? Damit baut man nicht Millionen auf. Und es kriegen alle einen Schreck, hat sie Millionen gesagt. Ja, ich meine Millionen. So, also unter 1 Million sieht es schlecht aus, wenn wir die nicht haben.
Natascha, jetzt möchte ich direkt weitergehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, dann ist jetzt
aber es funktioniert ja. Also was heißt, sieht schlecht aus? Ne? Das wäre natürlich sozusagen das Beste.
Ja.
Aber ein großes Missverständnis ist dann halt, ja, wie soll ich denn 1 Million verdienen? Du musst nicht 1 Million verdienen, du musst 1 Million haben in 30 Jahren. Das ist ein großer Unterschied. Ne? Du legst ja das Geld an, du sparst deine x-hundert Euro im Monat, legst die an, die werden immer mehr, werden immer mehr, werden immer mehr. Und irgendwann hast du dann, selbst wenn es 1 Million ist, aber 800.000 oder wie auch immer. Also in solche Regionen sollte man dann schon vorstoßen, um halt, wenn man nicht mehr arbeitet, wo man ja auch nicht weiß, wann das sein wird, mit wie vielen Jahren wir dann wirklich in Rente gehen werden, aber dass man da einfach dann von leben kann. Und das macht keine Versicherung der Welt. Das, also eine Versicherung zu haben, ist gut. Von der gesetzlichen Rente nehmen wir mit, was kommt. Spoiler, nicht sonderlich viel.
Ja.
Und den Rest, ja, da ist dann aber immer noch eine Lücke zwischen dem, was ich brauche und zwischen dem, was ich bekommen werde. Und die kann ich nur schließen. Und das ist wirklich der einzige Weg, in dem ich für mich selber ein Vermögen aufbauen. Und wir reden ja hier auch zu Müttern, ne? Das ist natürlich ein Vermögen, was wir dann auch schön unseren Kindern vererben. So,
ja,
unsere Kinder
genau.
werden alle Millionäre, wenn wir es nicht verkacken. Das ist eigentlich relativ wahrscheinlich.
Eigentlich ist es so easy, man muss es wirklich einmal verstehen wahrscheinlich, ne? Genau.
Ja.
Aber sag mal, ist ehrlich gesagt, wäre eigentlich meine erste Frage gewesen, aber das passiert mir ständig, dass ich dann schon mit anderen Fragen vorgreife und zack, sitzen wir ganz woanders. Meine eigene Frage war, ist Mutterwerden tatsächlich erstmal ein finanzielles Risiko und wenn ja, warum?
Mutterwerden ist in Deutschland eine finanzielle Vollkatastrophe. Kann man, glaube ich, nicht anders, kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Also es gibt ja diesen wunderschönen Begriff der Motherhood Penalty.
Ja.
Und das ist krass in Deutschland, ne? Also erstmal muss man ja eh schon sagen, zwischen Männern und Frauen ist ein sehr, sehr großer Unterschied im lebenslangen Einkommen. Also das, was ich über mein gesamtes Erwerbsleben bekomme, verdiene, da liegen zig Hunderttausende von Euro dazwischen, die Frauen einfach weniger verdienen. Und wenn ich dann aber noch Kinder bekomme, es ist dann eben genau diese sogenannte Motherhood Gap, Motherhood Penalty, bei zwei oder mehr Kindern verdienen die Mütter 70% weniger als kinderlose Frauen. 70% weniger als kinderlose Frauen, die ja eh schon 40% weniger als Männer verdienen.
Alter, da bist du einfach, man ist einfach komplett am Ende der Kette.
Und je mehr Kinder, desto schlechter. Sozusagen, ja. Also wenn du nur ein Kind hast, dann ist es, glaube ich, nur, 40% oder so. Aber bei zwei Kindern und mehr sind es 70%. Und man muss auch wirklich sagen, da ist Deutschland leider mal wieder einsame Spitze. In Deutschland ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern und auch wenn man nordamerikanische Länder mit dazu nimmt, ist die Lebenseinkommenslücke zwischen Müttern und Vätern hierzulande am höchsten. Am höchsten!
Krass.
In Deutschland. Ja,
das ist so heftig. Nicht, also, ne, dort, naja, eben. Und man denkt, man hat dieses Land suggeriert dir ja ständig, dir geht's gut, alles ist okay, wir kümmern uns um alles. Und man hat ja auch immer dieses komische Wohlstandsgefühl.
Ja.
Ja, weil man ist ja noch nicht ganz in der Not. Du hast ja immer, der Staat gibt dir immer das Gefühl, ja, wir fangen dich auf, alles gut, mach mal, das wird schon und so, wir sind da. Und dann hörst du sowas und denkst, das passt überhaupt nicht mit dem zusammen, was ihr mir ständig hier als Gefühl gebt, ne? Wenn wir jetzt wenigstens auch noch ein total korruptes Behördenturnier hätten, weißt du, wo du wüsstest, ja, okay, Auto anmelden kostet eigentlich 60 Euro, ich soll 120 zahlen, ich glaube, der bescheißt mich. Das passiert ja nicht, aber das andere, das ist ja viel subtiler und das sitzt so tief. Wahnsinn. Ja. Und liegt das daran, dass die Mütter oft in Teilzeit wieder zurückkommen oder ist das so Ehegattensplitting?
Alles
ist ja auch völlig
alles obendrauf. Wobei das Ehegattensplitting ist jetzt natürlich, also genau, das ist ja unabhängig von Kindern. Dazu muss man ja einfach nur verheiratet sein, um Steuerberater in Deutschland zu haben. Genau, also das ist das ganze System, ne? Also wo man hinguckt. Also ich meine, wir verdienen ja sowieso auch schon weniger. Gender Pay Gap, ne? Da geht es ja schon los. Gender Care Gap ist natürlich ein riesen Thema, gerade in Sachen Mutterschaft, Teilzeit. Klar, ne, komplette Elternzeit, ja, machen meistens die Mütter, die Väter nehmen vielleicht so die vier Wochen oder so, ein bisschen Signalwirkung, ja. Also, aber das ist das komplette System in Deutschland, was Mütter einfach total failt. Und was ich aber auch noch interessant finde, und das gehört eigentlich auch noch mit zu der Story, wir haben also den Motherhood Penalty und auf der anderen Seite gibt es den Fatherhood Bonus.
Das heißt, sie kriegen auch noch extra, oder was?
Richtig. Väter auf dem Arbeitsmarkt werden nämlich durch die Elternschaft nicht negativ beeinflusst. Im Gegenteil.
Boah,
sie sind häufiger erwerbstätig und verdienen etwas mehr als kinderlose Männer. Weil die natürlich eine Frau im Rücken haben, die jetzt nicht nur 50% der Care-Arbeit macht, sondern 100% der Care-Arbeit macht. Ne? Und also es ist wirklich absoluter Wahnsinn und dadurch kommt natürlich diese riesengroße Lücke und in Deutschland, wie gesagt, sind wir da leider einsame Spitze. Beim Gender Pay Gap ja übrigens auch, ne? Also da sind wir auch seit Jahren irgendwie Top 5 und so, ne? Also es und wie man es durchgeht, die habe ich ja alle in meinem Buch, Die Krise liebt Frauen wie dich, gibt es ein Kapitel nur zu diesen Gaps und wie die zusammenhängen und Ländervergleiche und so und da steht Deutschland einfach also erschreckend schlecht da. Das muss man leider so sagen, ja.
Okay, das heißt, das Thema Finanzen ist also gerade für uns Mütter eigentlich total wichtig, vor allem im Hinblick auf, Mann, jetzt, ja, ich muss mich auch drum kümmern. Scheiße, das ist aber auch weißt du, das ist wirklich so wie für manche, ich kenne so viele Frauen, die sich damit nicht beschäftigen und es ärgert mich, weil ich eigentlich wir haben zum Beispiel eine total gleichberechtigte Beziehung und viele Freundinnen von mir, die ich kenne, die das haben, das führen das auch wirklich, es ist wirklich so 50-50 aufgeteilt. Viele sind auch so, dass sogar die Frauen eigentlich eher das Geld nach Hause bringen, aber trotzdem, das Kümmern, ne? Und das Überlegen, mache ich jetzt ETFs, mache ich ein Depot, was mache ich mit meiner Kohle? Das bleibt so oft immer an den Männern hängen. Was ist das? Für mich hat das bestimmt, es ist auch irgendwie, glaube ich, mit dem Thema Selbstwert verbunden.
Auch, ja. selbst das ist Sozialisierung, ne? Denk an meine Oma, die durfte noch kein eigenes Konto haben, die durfte noch nicht, die durfte nicht arbeiten ohne die Zustimmung von meinem Opa. Und wir sind ja auch die erste Generation, muss man sagen, die auch die Ressourcen hat und sozusagen auch, ich sag mal, die gesellschaftliche Erlaubnis, sich darum zu kümmern. Deswegen gibt es auch keine Vorbilder. Es gibt keine Vorbilder. Wir sind die Vorbilder.
Wir werden sie sein, ja.
Genau, wir sind sie auch jetzt. Jetzt sind wir gerade schlechte Vorbilder, wenn wir uns nicht drum kümmern. Vorbilder sind wir so oder so. Man kann nicht nur gutes Vorbild sein, man ist auch schlechtes Vorbild.
Stimmt, das recht.
Ja. Und ne, Papa zahlt immer und Papa macht dies und Papa macht das mit den Aktien und so. Egal, ob jetzt Junge oder Mädchen als Kind, ist einfach, das manifestiert ein Rollenbild. Das ist
total.
Das ist einfach so, ne? Und das... Wegen auch so dieser, so einen Ansatzpunkt auch für Mütter. Ich höre auch immer wieder, ja, soll ich einen Sparplan für mein Kind machen und so und soll ich jetzt ETF-Sparplan und Kinderdepot? Und dann sage ich, höchstwahrscheinlich ja, aber wie sieht's mit deinen Finanzen aus? So, was bist du für ein Vorbild? Ne? Also wir Mütter sind ja auch sehr erstmal die anderen, ne? So die Mutti. Ja, also wir kümmern uns erstmal um die anderen und Kinder first und so weiter, aber wir können ja nur das geben, was wir selber haben. Das ist Zeit, das ist Energie, das ist und das ist eben auch Geld. Ne? Weil ich glaube, was viele nicht so richtig, oder man kann es auch ein bisschen weiterspinnen. Erstens im Hier und Jetzt, ja, was gebe ich meinen Kindern und vielleicht jetzt auch speziell meiner Tochter, ja, was gebe ich jetzt speziell meiner Tochter oder meiner Nichte oder wem auch immer, was gebe ich für ein Rollenbild mit und was gebe ich auch für ein Money-Mindset mit? Ist da Mangel noch aus meiner eigenen Kindheit? Wir müssen erstmal bei uns selber aufräumen, ne?
Ja, ja,
also
klar.
Warum kümmern wir uns nicht drum? Was ist diese Angst dahinter? Was ist es dieses ich fall aus dem Raster, weil alle meine Freunde machen das auch nicht so und Finanzen sind doch Männersache und ich soll doch eigentlich lieber ruhig sein und mich versorgen lassen, so, ne? Da steckt ja noch alles in uns drin. Das ist Arbeit, die Männer nicht haben, ja? Das ist nun mal so. Das ist halt unser Los, das wir gezogen haben.
Mhm.
Aber darin liegt auch eine unglaubliche Kraft und eine unglaubliche Chance der Weiterentwicklung für uns selber, damit wir ein gutes Vorbild, wie gesagt, jetzt gerade sind viele von uns schlechtes Vorbild, damit wir ein gutes Vorbild für unsere Kinder sein können und noch weiter gesponnen, gibt es viele verschiedene Faktoren. Mein Kind ist so klein, ich weiß nicht, wie das Berufsleben in 20 Jahren aussieht. Mhm. Ich weiß nicht, welche Berufe es da gibt. Keine Ahnung.
Ich weiß voll, was du meinst. Ja klar, nee, weißt du nicht, auf gar keinen Fall. Jetzt sowieso entwickelt sich ja eh alles so mega schnell mit KI.
Total.
Was kommt
und
da, welcher Job bleibt?
Da fühle ich mich als Mutter eigentlich ganz gut zu sagen, hier ist schon mal ein kleines Startpolster. Ja, probier dich aus. Ja, vielleicht, oder ich würde es dem Kind auch wirklich wünschen, unsere eigenen Kindern wünschen, dass Geld zu verdienen jetzt nicht der einzige oder nicht das Hauptkriterium sein sollte, einen Job anzufangen beispielsweise.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Und noch weiter gedacht, wenn ich mich nicht um mein Geld kümmere und wenn ich in Altersarmut lande oder einfach nicht richtig über, oder wenn ich ins Pflegeheim komme, Pflegeheime sind so teuer, wer zahlt das? Meine Kinder sind dazu verpflichtet, das zu bezahlen. Da denken mal, oh ja, ich habe Pflegeversicherung und Sozialstaat und so weiter, Pustekuchen. Das ist so, ich habe mich damit beschäftigt, das ist so ein krass dichtes System, selbst wenn da der Staat etwas übernimmt, holen sie es nachher wieder zurück. Über das Eigenheim, was vererbt wird, über irgendwas. Also dieses, unsere Kinder werden uns im Alter versorgen müssen, wenn wir es selber nicht machen. Und das Gespräch möchte ich mit meinem Kind nicht haben. Sorry, ich habe eigentlich ganz gut verdient und ich hätte auch die Möglichkeiten gehabt. Und ja, es gab das Internet und ja, es gab Dinge wie Madame Moneypenny, ja, es gab auch Bücher und ja, es gab alles und ich hätte es alles machen können.
Ich hätte es alles machen können, ja.
Aber habe ich nicht, weil ich habe mich nicht getraut, weil das ist doch Männersache. So. Und sorry, deswegen muss ich jetzt 100.000 Euro im Jahr für mein Pflegeheim bezahlen.
Ja, das ist natürlich völlig
scheiße. Die
Konversation
möchte ich nicht führen.
Nee, klar, aber das ist so ein Weitblick, ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, dass... Ich glaube, dass es manchmal das Ding von Frauen ist, weil wir so, oh, ich hasse das eigentlich so krass, in diesen Rollenbildern zu stecken und auch in diesen Rollen denken. Frauen sind so, Männer sind so, aber es gibt nun mal auch gesellschaftlich Rollen, die wir erfüllen müssen. Und dann bist du als Mama bei einem Kind, zwei Kindern und noch mehr Kindern sogar noch mehr. So in dem Moment, du bist ja so viel am Feuer löschen, die ganze Zeit am Hasseln, genau. Und kommst abends irgendwie mal vielleicht zur Ruhe um 9 Uhr nach der Einschlafbegleitung, bist eigentlich selber schon völlig im Arsch. Und dann noch den Hieper zu kriegen, zu sagen, so, jetzt lese ich mir nochmal das neue Buch von der Madame Moneypenny durch und dann nehme ich mir meinen Marker und dann melde ich mich da auch nochmal an. Ne? Also das ist so, ich glaube, Und dann kommt ja noch dazu, dass Frauen ja auch tendenziell, wie soll ich sagen, der aller Anfang ist so unfassbar schwer, weil wir in so vielen Dingen, die wir tagtäglich tun, dieses ganze Mama-Sein und so, alles muss so perfekt, alles hat so einen perfektionistischen Anklang. Ja. Und dann kommt das und da hat man noch gar keine Check von. Das ist ja, wie einen neuen Job erlernen, weißt du, finde ich. Jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt auch 40 und ich finde, bei mir ist manchmal, ist jetzt gerade so jobmäßig, boah, ich weiß nicht, ich mache jetzt seit 20 Jahren das eine, irgendwie hätte ich auch mal wieder Bock auf was anderes, auch mal eine Branchenänderung oder so. Aber ich habe auch so dieses Gefühl von, oder ich habe eine Angst davor, wieder so krass neu starten zu müssen und wieder so viel Energie reinzustecken, wie ich das in meinem anderen Beruf am Anfang habe machen müssen. Und genauso ist es ja bei Finanzen auch. Deswegen mache ich es nicht, weil ich denke, Alter,
ja, aber nicht ganz so.
Wann und wie? Und ich glaube,
ja, ist nicht so krass.
Wahrscheinlich ist
nicht
der Schritt. Ja,
okay. Ich glaube, also der Berg sieht natürlich sehr, sehr groß aus, wenn man ganz unten steht, logischerweise. Und auch, ich finde auch so, je länger man den betrachtet, desto größer wird der auch, ne? Weil du hast das schlechte Gewissen, das bäumt sich auf. Du hast es dir seit 5 Jahren vorgenommen, das ist wieder nicht gemacht. Ja. Neuer, wieder der Vorsatz, wieder nicht gemacht, ne? Das ist so dieses schlechte Gewissen. Du weißt, du hast ja irgendeine Versicherung, da müsstest du eigentlich auch mal reingucken. Scheiße, will ich. Also es ist ja auch ein Stück weit mit der Vergangenheit konfrontiert zu werden. Entscheidung, die man da getroffen hat, wir haben alle schon scheiß Geldentscheidungen getroffen. Ist doch fein. Willkommen im Leben. So, ja. It is what it is. Aber genau, zwei Aspekte zu dem, was du gerade gesagt hast. Einmal der Perfektionismus, einmal der Zeiteinsatz. Vielleicht zuerst zum Zeiteinsatz. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Mythos, den vielleicht speziell auch Frauen haben, dass sie denken, boah, das ist jetzt ein Vollzeitstudium und ich muss jetzt hier irgendwie und rackern und so weiter. Und das ist es einfach. Wir wollen das ja nicht beruflich machen. Ne? Wir wollen ja nicht Finanzberaterin werden. Wir wollen halt einfach nur unser fucking ETF-Depot am Laufen machen.
Ja,
so,
aber
ne?
Das alleine fühlt sich schon so an.
Und wissen, was wir tun. Und wissen, was wir tun und so. Und ich glaube, ein Mindset, was da hilfreich ist, ist erstmal so, Vergangenheit ist Vergangenheit. Wir wussten es nicht besser. Fair enough so, ja. Wie gesagt, ich habe auch in die Scheiße gegriffen. Auch heute sind alle Finanzentscheidungen nicht perfekt. Ich treffe wie auch, ja. Wir leben ja nicht in einem Vakuum. Wir werden Fehler machen. Wir werden immer Fehler machen. Wir haben in der Vergangenheit Fehler gemacht. So be it. Also sich davon so ein bisschen frei zu machen, vielleicht auch von dieser Scham. Oh, was könnte ich da entdecken? Übrigens, die meisten Frauen, die bei uns in dem Programm sind, haben eher positive Aha-Effekte. Dass sie denken, och, also schlimm ist das ja gar nicht, ne? Weil je größer, man macht es sich ja auch, wir haben ja die meiste Angst vor Dingen, die wir nicht verstehen, die wir nicht kennen, wo wir keinen Durchblick haben.
Ja.
Und der Zeiteinsatz bei uns ist zum Beispiel, guck mal, wir haben jetzt das Mentoring-Programm, das geht 8 Wochen. Plus nochmal so 2 Wochen irgendwie so on top. Also so ein bisschen.
Was bedeutet das? 8 Wochen? Wie viel Zeit muss ich da einplanen?
Genau, und es sind so ungefähr pro Woche, sagen wir mal so 3 bis 5 Stunden, je nachdem, wie, ich sag mal, sorgfältig du die Übung machen willst und so weiter. Wir haben ja dann, also du guckst dir die Videos an, du hast dann auch Live-Calls, in denen du deine Fragen stellen kannst, unsere Finanzberater und unsere Experten, du hast Mindset, Live-Calls und so weiter. Ne? Manche sitzen in jedem Live-Call, ja, mit solchen Augen, sind total so wissbegierig, die sind dann natürlich mehr als 5 Stunden, aber ist ja alles freiwillig, es zwingt dich ja keiner so, ne? Man kann das auch ganz gut durchbekommen, wenn man jetzt nicht in jedem Live-Call sitzt, geht auch gar nicht, wir haben 2 am Tag, ne, also genau. Und ne, versus ein ganzes Studium sind wahrscheinlich so 10.000 Stunden oder so, ne, also dieses, wir wollen ja einfach nur unsere Finanzen auf die Reihe bekommen, plus es ist ja auch eine Philosophiefrage. Ich kann natürlich unheimlich viel Zeit und Energie reinstecken, wenn ich denke, oh, jetzt muss ich hier mit Aktien hin und her traden und ich muss irgendwie den ganzen Tag Finanznews lesen und so weiter. Das ist ja überhaupt nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist, wir machen das einmal, setzen das einmal auf, fassen es danach nur noch einmal im Jahr an. Wenn überhaupt, ist auch kein Muss. Ist gut, wenn man es macht, muss man aber auch nicht. Und der Rest läuft halt. Klar, man hat halt einmal dieses Anfangsinvestment, aber das hat man ja irgendwie überall so. Ne? Ich muss mich einmal mit Ernährung beschäftigen, ich muss einmal meine Sportroutine aufsetzen, ich muss einmal mich um meine Finanzen kümmern, so. Ne? Und dann läuft das ja auch. Und das Zweite, was du gerade angesprochen hast, finde ich auch super, super wichtig, dieser Perfektionismus. Ne? Also zu uns kommen Frauen nicht in die Programme, weil, also ne, so ihre eigene Ausrede dann, weil sie sagen, ja, aber ich weiß das ja alles noch gar nicht. Dann sagen wir, genau. Ja, dafür kommst du ja rein.
Ja, ja, aber man schämt sich, weißt du, Perfektionismus entsteht ja durch eine ausgeprägte Scham eigentlich. Man schämt sich, dass man irgendwas nicht kann oder nicht gut genug ist. Und dann muss man immer besser und immer perfekter werden, damit man diese Scham klein macht, weil man so perfekt ist, weißt du?
Ja, Perfektionismus ist aber auch eine Art der Prokrastination, ne? Und des Wegschiebens und der Nicht-Verantwortungsübernahme.
Ja. Ja.
Und vielleicht da ein Impuls, den ich sehr hilfreich finde, ist, Also erstmal, das, ich kann nur für mich sprechen, das, was wir anbieten, ist wirklich komplett, wir fangen komplett von vorne an und alle, die da sitzen, fangen komplett von vorne an. Das ist das Programm, ja. Wir mixen da ja nicht Fortgeschrittene mit Anfängern, wo man sich dann wirklich blöd vorkommt und sagt, oh, die anderen sind aber schon so weit. Nein, die fangen alle bei Null an. Die wissen alle nicht, was für eine Rentenversicherung sie haben. Die wissen teilweise gar nicht mal, wie viel sie verdienen oder welche Ausgaben sie so haben, ne? Also so, ja. Also da fangen wir wirklich an. Wir fangen an, Haushaltsbuch sozusagen zu führen, mehr oder weniger.
Ja.
Und natürlich viel
die
Mindset.
Früher, die Oma.
Ja, ja, genau. Mhm. Aber es hilft. Und diesen perfekt Zynismus, man muss den ehrlich, ich verstehe es ja auch, wir wollen ja auch, und das ist ja auch eine große Stärke, ne? Gerade wir Frauen, wir sehen das auch in unserem Programm, wir wollen das ja dann auch richtig machen, ne? Wir wollen, genau. Wir wollen es verstehen, wir wollen unsere Hausaufgaben machen. Und das ist ja auch total wichtig bei dem Thema. Es ist ein wichtiges Thema und das wollen wir auch vernünftig angehen. Aber ich glaube, das, was wir uns wieder erlauben müssen dafür, ist wieder Anfängerin zu sein. Mhm. Anfängerin zu sein.
Ja, genau.
Mehr, sich einfach nur die Erlaubnis zu geben, ich kann das nicht. Aber ich kann es lernen. Ja, so ein Glaubenssatz, Finanzen kann ich nicht. Ja, offensichtlich nicht, aber du kannst es doch lernen.
Naja, so, aber das ist ja
wir
voll das
doch
Ding,
an unseren
das ist
Kindern.
Ja wie tanzen oder so. Weißt du, man schickt seine Kinder ständig, ach, du möchtest zum Turnen? Ja, dann gehen wir zum Turnen. Du musst keine Angst haben, bababa, diese ganzen Sprüche. Und selber denkt man sich, Alter, ich fange jetzt hier an zu turnen, ey. Ich habe in meinem Leben noch nicht geturnt. Ich kann bestimmt noch nie mal mehr einen Kuschelkörper. Auf gar keinen Fall mache ich das jetzt.
Kuschelkörper, hast du schön so rumpert vor.
Ja, stimmt.
Ja, ja genau,
weißt
ne?
Du? Also
ja,
die,
ja, total.
Und Finanzen,
aber
ja,
es ist aber doch aber eigentlich auch total schön, sich das zu erlauben. Also mein Kind sagt auch nicht, oh, ich will nicht Fahrradfahren lernen, weil ich kann das nicht. Naja, das ist die Sache an Lernen. Ne? Und also das ist so ein Mindset, was ich versuche, meinem Kind immer mitzugeben, ist dieses Lernen. Ne? Also ich lobe nicht für irgendwas Geschafftes, sondern ich sage mal, oh, da hast du richtig was gelernt, das ist richtig geübt, das ist dir richtig Mühe gegeben. Ach toll, ich finde es total schön, das Lernen dir so viel Spaß macht. Weil das ist das, was uns im Leben weiterbringt. Nicht Dinge zu schaffen oder gut oder schlecht zu sein, sondern zu lernen. Ja, dann hast du Misserfolg, dann hast du was gelernt, dann biegst halt kurz links ab. Ja, das ist so dieses Growth Mindset, dieses, ich kann mich entwickeln. Und dieser Wille zur Entwicklung, den braucht man natürlich, aber man braucht, also am Anfang ist es, glaube ich, wirklich nur dieses sich erlauben, Anfängerin zu sein, weil ab dem Moment, wo man dann aber reinspringt, macht es auch wirklich Spaß. Also die Frauen bei uns, das ist teilweise wie Tag und Nacht. Es ist wirklich wie Tag und Nacht. Eine Mindset-Expertin bei uns hat das mal so schön gesagt, die Frauen kommen rein und sind so klein. Ja, die sind wie so ein Paket, so zusammengestopft irgendwo in der Ecke und so ein bisschen verstaubt. Mhm. Und dann so langsam so, oh mein, und ich schaffe das ja doch. Das ist ja oft, das sind 8 Wochen voller Erfolgserlebnisse. Jeden Tag. Du hast dir neues Video angeguckt.
Ey, wo ist der Link?
Klingt also
gut
das,
auf jeden Fall.
Ja. Das, und Finanzen und Geld, das ist so, deswegen meinte ich, daran kann man sich so schön entwickeln, weil das so ein Tabuthema ist für uns Frauen. Und wenn ich das einmal geknackt habe, dann habe ich das Thema in meinem Leben geknackt, vor dem ich seit 100 Jahren weglaufe, weil meine Mutter ist auch davor weggelaufen, meine Oma ist auch davor weggelaufen.
Total.
So, ne?
Und
das
ist ja
dann mal
total
zu knacken.
Voll.
Und auch für die nächste Generation. Ne? Und deswegen ist das so, ich meine, dieses Wort eigentlich nicht, aber eigentlich ist es so empowernd, ne? So selbstermächtigend.
Geil, genau,
gehen
das wollte ich
gerade
sagen.
Mit einem anderen Selbstwert. Die gehen heraus mit einem anderen Selbstwert. Die sind in ihrer Beziehung auf Augenhöhe. Die können Gespräche ganz anders führen. Die können mitentscheiden. PS, die Männer machen es ja auch nicht richtig. Wir schieben den Männern dann immer so das Thema zu. Die haben doch auch keine Ahnung. Meinst du, von denen hat mal irgendwie einer ein Buch gelesen und einen Kurs gemacht?
Also bei uns stehen 2, Rich Dad, Poor Dad oder irgendwie sowas.
Super. Ja, das sind eher Mindset-Bücher, genau. Das
sind Mindset-Bücher. Es gibt so 2, 3 Bücher bei uns im Regal, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, mein Mann gelesen hat, nein, ich weiß, dass er die nicht gelesen hat, aber ich habe schon das Gefühl, dass Männer da irgendwie so, ja, die haben, glaube ich, der Drive oder die haben nicht diese Angst vor diesem Neuanfang, vor diesem, ich mache das jetzt einfach, weißt du? Ich glaube, die sind ein bisschen entspannter mit Fehlern, ne? Und so, boah. Ach mein Gott.
Was aber ja bei dem Thema mal so von Vorteil sein kann.
Ja,
also
ja, eben,
Frauen,
genau. Und dann bist du mitgehangen, mitgefangen als Frau natürlich auch.
Ja, und Frauen sind statistisch gesehen die besseren Anlegerinnen. Das ist so. Wir sind besser an der Börse. Wir machen es aber nicht. Also jede Familie wäre auch besser aufgestellt, wenn die Frau investieren würde anstatt der Mann. So. Aber wir sagen, hier, Männchen, mach du das mal. Und er sagt, ja, weiß ich auch nicht. Kaufe ich mal ein paar Amazon-Aktionen, ein paar Tesla-Aktionen und gucken wir mal irgendwie. Ist ja auch ohne Plan davon. Also was ja auch unfair ist, ne, dass wir denen das Thema so rüberschieben und die sagen, ja, was qualifiziert mich jetzt hier, mich um die Familienfinanzen zu kümmern? Mein Geschlecht ja dann auch nur. Nichts weiter.
Der hat ja auch, für den steht ja auch nicht so viel auf dem Spiel einfach. Das kommt ja auch noch dazu. Wahrscheinlich Richtig. Ist es deswegen auch nicht so viel Angst, ne?
Richtig, ja.
Und wie läuft das dann bei euch? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, weil natürlich wäre meine Frage jetzt auch gewesen, so, okay, ich habe jetzt Kinder.
Ja.
Was ist mein nächster Schritt? Was mache ich? Depot, ETF, man kriegt ja auch ständig Werbung hier, Trade Republic dies und dies, das, das.
Mhm. Ja.
Und jedes Mal denke ich, boah, klingt irgendwie mega Weiß cool, ich nicht. Aber ich habe keine Ahnung. Genau.
Ja,
genau.
Ja.
Und was mache ich? Ich habe jetzt zum Beispiel gerade gesehen, wenn du dein Kindergeld, also das Kindergeld irgendwie monatlich anlegst in ein ETF, dann hast du nicht am Ende, wie jetzt bei einem Sparbuch, hast du nicht am Ende halt so und so viel 1.000 Euro, wenn es zu Ende ist, sondern du hast dann meinetwegen 30-40% mehr. 100.000 mehr, genau.
Ja.
Und auch das klingt so easy.
Ja, aber klingt alles schön easy.
Ja, es klingt alles easy und dann klickst du drauf und dann bist du im nächsten Schritt und denkst, boah, nee, doch nicht, mir doch wieder.
Was jetzt? Ja.
Ja, voll. Genau.
Und das ist ja dann sozusagen nur der, also genau, das ist ja so ein bisschen, das ist ja auch in den letzten Jahren gekommen mit den Neo-Brokern. Als ich angefangen habe zu investieren, da muss ich ja noch per Post irgendwelche Postident-Verfahren bei der Comdirect machen. Ja. Comdirect-Bank machen und so weiter. Und heute
geht
es ja
gehen Sie zack, zack, Post. Zack.
Genau. Ja. Bitte unterschreiben und Fingerabdruck und Blutprobe.
Ja.
Und genau, das ist so ein bisschen, ist so Fluch und Segen zugleich. Ne? Auf der einen Seite ist das jetzt natürlich alles viel einfacher geworden zu investieren. Das ist erstmal ein Pluspunkt. Mhm. Auf der anderen Seite reden wir aber auch immer noch über Börse und Aktien und das sind risikobehaftete Anlageklassen. Es ist nun mal kein Tagesgeldkonto. So, wenn ich jetzt sozusagen von nichts eine Ahnung habe und ich mache das Startgeld von meinem Kind, 5.000 Euro packe ich jetzt mal in einen ETF, es gibt ja hunderte, ja, welcher ist es denn überhaupt, genau. In einen ETF und dann sagt Trump irgendwie, ach ja, jetzt greifen wir mal das Land an, so, und dann wumm, sind das nicht mehr 5.000 Euro, sondern nur noch 3.000 Euro vorübergehend da im Depot. Mm. Dann jemand, der halt nicht finanzkompetent genug ist, der nicht weiß, was zu tun ist, der denkt sich, oh mein Gott, ich habe den größten Fehler meines Lebens begangen und verkauft. Das ist dann übrigens der größte Fehler des Lebens. Mm. Also was ich damit sagen will, ist, man muss sich schon bewusst sein, dass es mit einem Risiko einhergeht. Risiko ist aber auch das, was uns die Rendite bringt. Auf dem Tagesgeldkonto kriegt man 2%. Okay, die Inflation ist gerade schon bei 3%, 4, 5%. Das heißt, ich gebe mir eine Minus sozusagen raus. Mhm. Aktien, ETFs sind das Mittel to go, um da rauszukommen aus dieser Schleife, aus dieser Bredouille. Aber es ist jetzt auch nicht so einfach wie, also weil, dann würde unser Programm auch nicht 8 Wochen gehen, dann wäre jetzt ein ETF-Crash-Kurs. Wie lade ich mir Trade Republic runter und wie mache ich da irgendwie einen ETF? Gibt es sicherlich bei YouTube. Aber es gibt ja auch einen Grund, warum du das zum Beispiel nicht machst. Und es ist ja auch richtig, ne? Also du sagst, irgendwie, ich fühle mich damit nicht wohl. Ich fühle mich damit unsicher. Ich weiß nicht, was ich da mache mit meinem Geld, mit dem Geld von meinem Kind. Ne? Mhm. Und deswegen ist sozusagen der allererste Schritt, wie wir erstmal vorgehen, also ETF-Kauf ist bei uns Woche 7, nicht Woche 1, Woche 7 von 8. 8 ist dann noch so ein paar Steuertricks und so weiter. Aber davor machen wir erstmal deinen Status quo. Was hast du überhaupt? Was sind deine Einnahmen? Was sind deine Ausgaben? Zumindest mal grob. Welche Versicherungen hast du und so weiter? Erstmal behaupten, überhaupt erstmal eine Klarheit zu bekommen. Ne? Dann Schritt 2, wir reden ja die ganze Zeit über Rente. Rentenlücke, da haben wir verschiedene Rechner. Das muss man alles nicht selber machen, aber wir haben einfach Rechner. Tackerst rein, was brauchst du? Was kriegst du ungefähr? Und dann wird die Differenz. Ne? Dann schauen wir uns auch dein Risikobewusstsein an. Ne? Es nützt nichts, wenn du sehr risikoreich investierst und dann geht dir aber die Flatter im nächsten Crash. Und die Crashes kommen, die kommen immer. Das ist gut, die brauchen wir auch. So, das ist auch fein, das gehört mit dazu. Aber worauf ich hinaus will, dann gucken wir uns noch dein Risiko an und deine Struktur und so. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass dieses, ich kaufe jetzt mal einen ETF, das ist jetzt technisch möglich, aber das heißt nicht, dass es sinnvoll ist in einer Langfriststrategie. Ne? Und dieses, ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass es für alles irgendeine Pille gibt, dass es für alles irgendeinen Quickfix gibt. Kurzfristig mag das so sein. Ne?
Ja, genau.
Total. Ja. Kurzfristig mag das so sein und dann nehme ich irgendwelche Abnehmspritzen oder was, keine Ahnung. Aber richtig, ja, du musst schon Sport machen, um Muskeln aufzubauen. So, du musst schon deine Ernährung umstellen, um dein Wunschgewicht zu bekommen.
Du musst dein Skill essen. Geld.
So,
oder dein Flash. Je nachdem.
Ja, also klar. Und das ist auch schwierig in so einer Welt, wie ich finde, wo alles nur Knopfdruck entfernt ist. Amazon, selbst Partner sind irgendwie nur Knopfdruck entfernt. Und jetzt soll ich hier erstmal 8 Wochen mich um meine Finanzen kümmern, aber das So ist es halt. Die Beziehung zu unseren Kindern entsteht auch über Zeit. Die Beziehung zu unseren Partnern entsteht auch über Zeit. Und unsere Experience, unsere Erfahrung, unsere ganze Weisheit, es entsteht alles über Zeit.
Es ist am Ende ja wahrscheinlich, ja, total. Man denkt halt bei Finanzen, vielleicht darf man da ruhig quasi, obwohl das so es ist ja sehr emotionsbehaftet einfach das Thema.
Ja, total.
Weil so viel Ängste dabei sitzen. Aber genau die kann man ja auch, die Emotionen kannst du ja auch positiv umwandeln und sagen, ey, aber genau das ist, du willst ja eine gute Emotion haben, wenn du alles geklärt hast. Also wenn man da ansetzt und sich für sich so, wenn jetzt jemand wie ich, die halt das noch wirklich wenig angefasst hat, so, ne? Ich bin ja schon froh, dass ich mittlerweile weiß, wie viel, ich bin an dem Punkt, oder ich hatte auch mal den Punkt, wo ich nicht wusste, wie viel habe ich eigentlich verdient. Dann als Selbstständige noch, jeder Monat ist anders, jedes Jahr ist anders. Wenn mir dann jemand gesagt hat, wie, du weißt nicht, was du dieses Jahr verdienst, war ich so, ja, ey, was soll ich das wissen? Kann ja sein, dass noch ein geiler Job kommt, kann auch sein, dass es nicht passiert, weiß ich nicht. Man gewöhnt sich da ja auch ein bisschen dran, ne? Je älter ich werde, finde ich, desto schwieriger wird es zu akzeptieren und deswegen kommt immer mehr dieses Gefühl, nee, ich will es jetzt auch wissen, genau aus diesem Selbstermächtigungsgrund und aus diesem, wenn man einmal so ein Gefühl hatte von, ach krass, das, was du sagst, was deine Frauen haben, wenn die so klein reinkommen, wenn die so stetig wachsen und merken, ah ja, genau, ich bin jetzt auf Augenhöhe und ich tue das mal wirklich für mich. Also es ist ein richtiger, das ist ein richtiger Wellness für mich. Also es ist, nee, Wellness ist das falsche Wort, aber es ist irgendwie so ein,
es ist schon Selbstliebe auch.
Es ist Selbstliebe. Ja, total.
Ja, für sich selbst einstehen. Und das sind ja nun mal auch Dinge, die uns sehr schön abtrainiert werden, schon in der Kindheit, gerade den Mädchen so, ne? Und sich das wiederzuholen. Und auch, es sind auch viele Frauen, die da in den Programmen, die dann so ein bisschen so reflektieren und sagen, warte mal, wie bin ich eigentlich hier hingekommen? Ne? Also nicht wenige, die dann, also, ne, das ist einmal Augenhöhe in der Partnerschaft, aber auch im Job, ne? Wenn ich nicht weiß, wie hoch meine Rentenlücke ist, wenn ich nicht weiß, dass ich eigentlich 500 Euro mehr im Monat brauche, dann kann ich da auch nirgendwo auftreten und verhandeln und meine Preise erhöhen oder zu meiner Chefin gehen und sagen, ich brauche einen Karriereplan. So, ne? Attacke, das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Drive.
Voll.
Sozusagen dahinter, weil man dann diese Klarheit hat und dieses Ziel einfach hat. Und noch ein Aspekt, der mir super, super wichtig ist, weil wir hier zu Müttern sprechen,
Von Müttern
vom
zu
Elfen,
Müttern.
Vom Elfenbeinturm herunter. Thema Ausgleichszahlung.
Mhm.
Ausgleichszahlungen.
Ja.
Komplett, also super, super essentiell, macht aber de facto niemand außer unsere Kundinnen. Ich kenne niemanden, der Ausgleichszahlungen sonst macht. Was meine ich damit?
Kenne ich auch nicht.
Ihr müsst, oder könnt ihr auch noch mein Buch nachlesen, also der Gedanke dahinter ist, dass die, bleiben wir mal in dem heterosexuellen Mann-Frau-Ding, Frau bleibt zu Hause, Mann verdient weiter das Geld, Frau arbeitet unbezahlt zu Hause, macht die komplette Care-Arbeit oder meinetwegen auch 80% oder wie viel auch immer. Du hast gerade gesagt, bei euch ist irgendwie 50-50 oder so, umso besser. Aber wer bleibt in Elternzeit, wer arbeitet danach Teilzeit und so weiter. Dafür muss es einen finanziellen Ausgleich von der Person geben, die davon profitiert. Heißt, wenn ich jetzt zurückstecke, weil ich das Kind bekommen habe und weil ich vielleicht auch in Elternzeit sein möchte, ein Jahr, zwei Jahre, anderthalb, wie viel auch immer. Ne? Man kann sich ja auch sein System, sollte sich ja sein System auch so bauen, wie man das möchte.
Ja.
Und gleichzeitig geht die andere Person weiter arbeiten und ich habe aber hier auf der anderen Seite meine Rentenlücke, die größer wird. Ich habe auf einmal kein eigenes Geld mehr, weil, keine Ahnung, Elterngeld bei 1.800 Euro gekappt ist, was übrigens noch nie an Inflation angepasst wurde. Renten jedes Jahr. Ne? Okay,
don't get me started. Ja, finde ich auch richtig schlimm.
Genau, habt ihr sie auch schon mal thematisiert. Und auch hier muss ich wieder meine Zahlen kennen. Ne? In dem Moment, wo ich Klarheit über meine Zahlen habe und sage, warte mal, eigentlich müsste ich 300 Euro im Monat in meinen ETF-Sparplan einzahlen. Das kann ich jetzt aber gar nicht mehr, weil mein Gehalt, mein Einkommen so reduziert ist, da muss dafür eine Lösung gefunden werden. Es kann nicht sein, dass eine Person die ganze finanzielle Last trägt, während die andere Fatherhood-Bonus richtig schön Karriere macht und gib ihm. Dann muss Cash von links nach rechts fließen. Ja. Da müssen 350 Euro überwiesen werden. So, und dann sagt der Mann, oh ja, aber das kann ich nicht und dann können wir das irgendwie gar nicht. Und so. Auch dafür muss eine Lösung gefunden werden. Dann ist es halt nicht der gemeinsame Thailand-Urlaub, dann ist es halt Ostsee-Urlaub.
Genau,
so, Punkt.
Genau,
ja, voll. Aber es kann nicht sein, dass einer nach Thailand fliegt und der andere an Ostsee ist, so rein finanziell.
Ja, man sitzt ja auch im selben Boot, das ist dann nun mal so.
Ja, natürlich.
Ja, ist ein Kind, also ich meine, jemand muss sich darum kümmern. Also sonst auch eine Betreuung würdest du ja sonst auch bezahlen.
Also
alles
jetzt irgendwie
Betreuung,
Au-pair,
Gärtner, oder keine Ahnung, was weiß
ich. Ein Chauffeur, Koch.
Stimmt, ist, mein Gott, die ganzen Jobs, die man da
ja,
macht.
Wirklich.
Ja, ist ja wirklich
und,
so.
Und ja auch irgendwie Coach, ne? Also wie viele Frauen sind noch Coaches oder Psychotherapeuten für ihre Partner?
Voll.
Das ist ja auch eine enorme. Und dann auch die ganze Emotion managen und den ganzen Mental Load und so weiter. Das ist ja kaum, also ist ja kaum bezifferbar. Das geht ja in die, also das wiederum kann einem dann eigentlich keiner mehr bezahlen, ne? Also wenn das nicht ganz
so
Jobs, die
ich vorgestellt,
eigentlich mache.
Ich so abends zu meinem Mann sage so.
Genau. Also
um 13,
mir noch 250.000 Euro.
Hatten wir ein Beratungsgespräch zum Thema deiner Mutter und so weiter.
Ja,
und zack,
ja.
Das kann man eigentlich, kannst du alles in, eigentlich müsste man das alles in Rechnung stellen. Und dass wir lachen jetzt, es ist witzig und so, aber eigentlich ist es todernst. Es ist wirklich ganz, ganz wichtig.
Genau, und diese Ausgleichszahlung, ne, wenn die denn dann fließen, die bringen natürlich auch Frauen in eine Lage, dann wieder mehr zu sparen. Ne? Also manche Frauen kommen bei uns ins Mentoring dann rein und dann rechnen wir die Rentenlücke aus und sagen, ja, 500 Euro, wo sollen die denn herkommen? Sag ich, ja, von deinem Mann.
Ja.
So. Logisch, ja. Sorry, wer hat die letzten 10 Jahre die Kinder gehütet? So hast du dafür einen Ausgleich bekommen? In Spanien gab es, da fällt mir gerade ein, in Spanien gab es da so ein rückwirkendes Urteil, dass eine Frau ihren Mann verklagt hat und dann hat sie immerhin, ich glaube, 250.000 Euro oder so bekommen.
Alter.
Und ne, dann kannst du auf einmal deine Rentenlücke schließen, weil du für die unbezahlte Arbeit auf einmal zumindest anteilig irgendwie, ja, bezahlt wirst. Mhm. Und wenn dann verzichtet werden muss, dann muss halt gemeinsam verzichtet werden und nicht eine Person.
Ja, voll. Aber das ist alles, also im Endeffekt finde ich, steht alles unter dem Blickwinkel Selbstermächtigung.
Ja.
Ich gehe wieder nach vorne. Ich bin wichtig. Meine Finanzen sind wichtig. Meine Zukunft ist wichtig.
Ja.
Weil ich wichtig bin, damit ich auch für die Kinder, also damit, das ist ja ein Kreislauf oder es gehört alles zusammen. Das muss man einfach wirklich in Gänze betrachten, so, ne?
Ja.
Und ich glaube, wenn man da, ich kann mir vorstellen, dass das bei Frauen wirklich, also knackt bei mir jetzt auf jeden Fall ein bisschen, wo wir das so besprochen haben, dieses, also rein egoistisch einfach zu denken, ey, ist
gesunder
mein
Egoismus.
Life, ist mein fucking Life.
Ja. Gesunder,
genau.
Ich nenne es gesunden Egoismus.
Ich möchte wieder
den die Männer ja auch
selber
haben.
Würfeln, weißt du? Ja, total, genau. Aber da wird das so, da ist,
bei denen
es hat irgendwie in anderen Stellen, da wird es irgendwie akzeptiert, da wird es auch noch gefeiert. Bei Frauen ist es oft auch dann noch dieses, ach, jetzt wird sie arrogant oder bossy oder, oh, die ist aber ganz schön kühl, nur weil man sachlich bleibt. Ne? Also.
Ja, es ist, wir haben einfach andere Karten sozusagen in der Hand, mit denen wir uns noch beschäftigen dürfen. Aber ja, it is what it is, akzeptieren und mit den Karten losrennen. Und nochmal, wir haben auch gegenüber den Männern, wir haben eigentlich sehr, sehr große Vorteile gegenüber Männern im Bereich Finanzen. Total.
Ey, ich würde das jetzt einfach als Abschlusssatz stehen lassen. Ich hätte eine Frage gehabt. Was dürfen Mütter beim Thema Geld loslassen? Fällt dir dazu noch was ein? Aber eigentlich denke ich nämlich nie, genau das, eigentlich müssen wir es anpacken. Oder?
Ja, genau. Und ja, aber es gibt auch viel loszulassen. Haben wir eigentlich schon besprochen. Es gibt den Perfektionismus loszulassen, die Scham loszulassen, dass ein anderer macht's für mich, ne? Also die Verantwortung abzugeben, egal an wen und ja, und so dieses, man macht das halt so. Man macht das halt so. Man kauft halt das Eigenheim. Nein, macht man nicht. Das haben deine Eltern gemacht. Das heißt nicht, dass du das machen musst. Ja, man macht das halt so. Und das ist auch eine Frage des Umfeldes. Das Mann kommt aus deinem Umfeld. In meinem Umfeld kauft man kein Eigenheim. So, weißt du, was ich meine?
Ja,
und
ja, ja.
90% hören das jetzt und sagen, ja, natürlich kauft man ein Eigenheim, weil das ist das, wir haben ja sozusagen einmal die Gesellschaft als Gesamtes, dann haben wir unsere Familie sozusagen als Kleines und dazwischen gibt es ja auch noch Bekanntschaften, Dinge, die uns inspirieren, Leuten, die wir folgen, Bücher, die wir lesen, also diesen ganzen Input, den wir uns hereinholen. Und das schafft ja eigentlich so unsere eigene Kultur auch, ne? Und was wir halt denken, was richtig oder falsch ist. Und dieses Mann macht das halt so, wird natürlich auch durchs Umfeld geprägt. Und alle Frauen, die bei uns zum Beispiel im Programm sind, die bekommen ein neues Umfeld. Die haben zum ersten Mal in ihrem gesamten Leben, haben die eine Gruppe von Frauen, die in die gleiche Richtung blicken, die sich trauen, über Geld zu sprechen. Und zwar offen. Also so, also das ist wirklich in den Live-Calls, da werden die Hosen runtergelassen, da rollen die Tränchen alle Nase lang, die ganze Zeit, weil es so ein Safe Space ist für die Frauen. Und alle sagen, willst du nicht auch für Männer machen? Nein, hell no, nie im ganzen Leben würde ich das für Männer öffnen, weil es würde alles zerstören, diesen ganzen Safe Space. Und diesen Safe Space zu haben, ne, und da auch so, ah, Mann, macht das gar nicht so, ja, hier ist ein anderes Umfeld, die machen Dinge anders, die haben andere Ambitionen, die haben andere Ziele, die führen andere, die stellen andere Fragen, die führen andere Gespräche. Das ist natürlich so inspirierend, dass man dieses, ne, ich meine, wir sind jetzt Anfang unserer 40er, das ist alles gesetzt, wir haben unseren Freundeskreis, wir haben unsere Arbeit, wir haben unsere besten Freunde aus der Kindheit, so, ne, dass da mal wieder ein frischer, neuer Impuls reinkommt, ist, passiert nicht einfach so. Das muss man sich bauen, so indem man mal aus dem eigenen Umfeld rausgeht und mal in Neues reinspringt. Und das ist, denke ich, auch so machtvoll an diesen, ja, an so Frauen-Communities auch, ne? Sich zu vernetzen, mal mit anderen Frauen über Geld sprechen, mit Freundinnen über Geld sprechen, wenn das nicht geht, was bei vielen auch der Fall ist oder wo es unangenehm ist oder so, dann muss man sich halt andere Circles suchen, so.
Ja, ja, klar, wenn du dich Bescheid weißt und dann sprichst du mit deiner Freundin und du merkst, ah, die hat sich schon voll reingefuchst und dann ist, kommt vielleicht wieder das Thema Scham oder so, ne? Aber ich habe auch schon das Gefühl, dass viele Frauen, dass diese Frauen-Circle, das wird schon irgendwie immer wie immer mehr, habe ich das Gefühl.
Ja.
Geht's dir auch so? Also ich finde schon, dass wir irgendwie uns mehr zusammentun und merken, ah ja, okay, zusammen sind wir wirklich stärker. Ja. Das klingt so bescheuert, total, weil irgendwie aber jeder so kämpft in seinem eigenen Zuhause für seine Group. Und Männer sind eher so in Tribes unterwegs irgendwie, ne? So mit, was weiß ich, Fußballverein, bla, bla, diesen ganzen Kack. Du bist ja Fußballerin, sorry.
Nein, aber da triffst aber du auch wieder den Nagel auf den Kopf, ne? Also das ist natürlich, das also auch da, es gibt auch eine Freizeit-Gap, ne? Männer haben deutlich mehr Freizeit als Frauen.
Und ja, auch qualitativ bessere Freizeit. Weil wir es nicht in Anspruch nehmen. Und selbst wenn du dann da bist und du sitzt bei, was weiß ich, was du machst, Fußball, Basketball, I don't know.
Ja, guckst du trotzdem alle 30 Sekunden aufs Handy, ob
irgendwas ist. Genau so ist es. Und selbst wenn es nicht klingelt, es ist aber trotzdem der Fakt, dass ich auch um 10 Uhr abends denke, ach, schon ein bisschen spät, ne? Weil ich auch weiß, morgen früh, ach ey, komm, lass uns nicht damit anfangen.
Es ist eine andere Lebensrealität.
Es ist eine andere Lebensrealität. Und dafür umso geiler, dass du das machst und dass du deine Programme anbietest und dass die Frauen sich bei dir so wohlfühlen und sich da so selbst ermächtigen. Mega. Also
ja, ich lieb's auch
richtig,
sehr, muss
richtig
ich sagen.
Cool. Kannst du stolz auf dich sein.
Ja, bin ich.
Sehr gut. Oh, wunderbar. Okay, meine Liebe, dann würde ich sagen, das war eine schöne Mittagspause mit dir.
Ja, fand ich auch. Ich widme mich jetzt hier weiter meinem High-Protein-Joghurt.
Ah, schön, der hat schon so eine schöne Krustepelle oben drauf.
Ja, der ist schon, obwohl ein bisschen, zuppt er so ein bisschen vor sich hin. Lecker.
Also, mach's ganz gut und bis bald, ne?
Genau, bis bald. Tschüssi.
Tschüssi. Vielen lieben Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit mit uns und fühlt euch ein bisschen besser informiert. Und hört auch nächste Woche wieder rein. Abonniert bitte, bitte den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Kommentiert außerdem fleißig hier bei Spotify und folgt uns natürlich bei Instagram auf echtemamas.ehrlichgesagt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Eure Nora.